Deutschlandfunk Kultur Doku.
Silvester 2022, kurz vor Mitternacht. Ich stehe vor dem Haupttor des Kernkraftwerks Emsland in Lingen. Es ist frühlingswarm. Der Wind stürmt durch das Industriegebiet Süd. Ich nehme Abschied vom AKW. Es läuft zwar weiter und der Kühlturm stößt wie eh und je Wasserdampf aus, produziert seine Dauerwolken. Doch für mich endet hier und jetzt ein turbulentes Jahr. Der 31.12.22. Eigentlich wollte ich heute live dabei sein, auf der Warte des Kernkraftwerks, wenn es zum letzten Mal runtergefahren wird. Eigentlich sollten heute die drei in Deutschland noch laufenden AKW endgültig vom Netz genommen werden. Eigentlich wollten Atomkraftgegner heute eine Party feiern, auf den Ausstieg aus der Atomkraft anstoßen.
Alle AKWs auf Erden!
Alle AKWs auf Erden!
Müssen abgeschaltet werden!
Knapp 20 Menschen sind hergekommen. Wieder erwarten bin ich nicht allein. Sie hängen ein Plakat an den Zaun des Kraftwerks. Alle AKW auf Erden müssen abgeschaltet werden. Und ich sage leise, tschüss AKW.
Tschüss AKW von Julia Thieke.
Aber von vorn.
Klar, der 31.12.22 ist das Abschaltdatum. Jetzt wird mal gucken, welche Uhrzeit wird es noch ganz genau sein. Irgendwann vermutlich in den Abendstunden. Und dann wird der Hebel umgelegt. Aber bis dahin sind natürlich noch viele Schritte zu machen.
Dieter Krone ist parteiloser Oberbürgermeister der Stadt Lingen im Emsland. Als er im Januar 2022 diese Gewissheit formuliert, ist er ahnungslos, wie wir alle. Ahnungslos, wie viele Schritte es werden würden, bis der Hebel des Kernkraftwerks Emsland in diesem Jahr schließlich nicht umgelegt würde.
Nächste Station.
Ein ganzes Jahr lang, bis in den Neujahrsmorgen 2023 hinein, begleite ich Lingen beim Abschied vom AKW. Fahre regelmäßig von Berlin gen Westen und nehme selbst Abschied. Denn ich bin hier groß geworden. Und auch 27 Jahre nach meinem Weggang sind noch überall Verbindungen da. Familie, Schulfreundinnen, Erinnerungen. Dieter Krone war in den frühen 90er Jahren mein Musiklehrer. Seit 2010 schon ist er Oberbürgermeister.
Das Kernkraftwerk ist ja ein politischer Beschluss gewesen 2011 im Bundestag. Ich kann mich noch gut an diese Situation erinnern, weil ein halbes Jahr vorher Frau Merkel hier in Lingen gewesen ist, im August oder September 2010, und hat hier so eine Bereisungstour gemacht an Wirtschaftsstandorte. Und damals hieß es noch möglicherweise Verlängerung bis 2038. Dann kam Frühjahr 2011 Fukushima und dann im Sommer 2011 kam dieser Bundestagsbeschluss und es hieß Ausstieg.
Guten Tag, Julia Thieke hier, Deutschlandfunk Kultur. Hallo, habe ich die richtige Ansprechpartnerin? In meinem Super. Alten Kinderzimmer bei meinen Eltern telefoniere ich mit Frau Meier von der Öffentlichkeitsarbeit im Lingener Kraftwerk. Ich möchte in diesem Jahr natürlich auch im AKW Tonaufnahmen machen und mit dem Leiter über den Abschied von der Atomkraft sprechen.
Ja, und vielleicht auch mal sozusagen Abschaltung. Was heißt das denn dann? Welcher Schalter wird also es wird natürlich nicht einfach ein Schalter umgelegt. Am 31.12. dabei zu sein beim Abschalten ist wahrscheinlich nicht möglich, ne?
Richtig. Es werde vermutlich zu voll sein am Silvesterabend auf der Warte.
Ja.
Ich setze mir dennoch zum Ziel, das Jahr 2022 im AKW zu beenden.
Es ist eigentlich ein normaler Vorgang, dass auch große Industrieanlagen entstehen und wieder geschlossen werden. Das Besondere ist eben, dass es eine kerntechnische Anlage ist.
Andreas Eying ist Ethnologe und Historiker und leitet seit 1988 das Emsland-Museum in Lingen.
Es hat natürlich mehr Symbolcharakter, als wenn irgendeine Textilbude zumacht. Aber es ist eigentlich so de facto nur das Symbol.
Für Gerd Otten ist nun diese Würdigung der Atomkraftgegner in der Emsland um.
Auch die Anti-Atom-Szene vor Ort begleite ich. Der Liedermacher Gerd Schinkel hält eine musikalische Rede auf Gerd Otten. Der ist eine Art Urgestein des emsländischen Protests, wird in diesem Jahr 75 und will nach 36 Jahren mit der politischen Arbeit aufhören.
Wer weiß schon, wie lange.
quasi zeitgleich mit dem AKW.
Aber vielleicht klappt es ja jetzt wenigstens mit dem Kraftwerk, dass es 22 ausgestellt wird, ich sage. Und dann werde ich ein Fest feiern. Und auch den Verein auflösen.
Und wir fordern von der Bundesregierung klipp und klar ein Nein zu diesem Wahnsinn.
Die erste Mahnwache in diesem Jahr findet gleich im Januar statt. Wenige hundert Meter nordöstlich vom Kernkraftwerk vor der Brennelementefabrik in Lingen. Es ist der einzige Ort in Deutschland, an dem nukleare Brennelemente hergestellt werden. Mitten im Kiefernwald, im Industriegebiet Süd. Die Anlage gehört ANF, Tochterunternehmen von Framatom. Sie ist also Teil der französischen Atomindustrie.
Wenn Herr Macron den Schuss nicht gehört hat, wenn Herr Putin seine Geopolitik weitermachen will, dann können wir hier als Stimme der Vernunft nur sagen, so nicht. Atomkraft ist gefährlich, Atomkraft ist unverantwortlich, Atomkraft muss stillgelegt werden.
Putin und seine Geopolitik. Gut vier Wochen vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine warnen Atomkraftgegner in Lingen, ein Tochterunternehmen des russischen Staatskonzerns Rosatom soll in die Brennelementefabrik einsteigen. Die Verträge sind gemacht, das Bundeskartellamt hat zugestimmt, nur das Wirtschaftsministerium muss noch grünes Licht geben.
Isn't it Energiewende and a nuclear phase out happening in Germany? It is.
Ist das nicht das Land der Energiewende? Ist das nicht das Land des Atomausstiegs? Ja, das ist das Land des Atomausstiegs.
Der russische Umweltaktivist Wladimir Sliviak spricht auf der Mahnwache.
The Russian President Vladimir Putin obviously wants to control European energy market. So that's why Russia is putting effort in it and probably putting a lot of money in it.
Ja, der russische Präsident Putin will den europäischen Energiemarkt kontrollieren. Und deshalb wirft er ganz viel Geld hinterher, um unter anderem diesen Deal durchzukriegen.
Ich werde noch oft an diese Worte zurückdenken. Darüber nachdenken, wie eng die Stadt, aus der ich komme, mit der globalen Atomindustrie zusammenhängt.
Ja, das Problem bei den Lingnern ist einfach, die wehren sich zu wenig. Ne? Ich habe immer zu meinen Kindern gesagt, wer schweigt, stimmt zu. Und das gilt ja nicht nur für meine Kinder, das gilt ja auch für mich. Also musste ich dann aktiv werden.
Margret Greving ist also Anti-Atom-Aktivistin geworden, mit einem entschiedenen Nein. Ich gehörte zu den Schweigenden. Das AKW nebenan war für mich kein Thema. Knapp 4 Kilometer Luftlinie entfernt wuchs ich auf. War 11,5, als Tschernobyl passierte. Da war das Kernkraftwerk Emsland gerade im Bau. Das zweite schon, nachdem das Kernkraftwerk Lingen 1968 ans Netz gegangen war, für knapp 10 Jahre. Zum ersten Mal wählen durfte ich 1994 bei der niedersächsischen Landtagswahl. Ich wählte grün und das fühlte sich halb illegal an, als könnte mein Foto demnächst zwischen den grimmigen Gesichtern auf dem RAF-Fahndungsplakat abgebildet werden, das damals neben dem Schalter des kleinen Postamts hing. 28 Jahre später möchte ich diesem Gefühl auf den Grund gehen. Und der Frage, wieso ich damals grün gewählt, mich aber nicht am Kernkraftwerk gestört hatte, nichts von der Brennelementeherstellung wusste, wieso es in unserer Schülerzeitung kritische Artikel zu Castortransporten gab, aber so gut wie keinen zur Atomkraft vor Ort.
Meine Frau hat es gehabt, dass da einer kam und sagte, Atomkraftwerk, wir haben doch gar kein Atomkraftwerk, das sind Gaskraftwerke.
Gerd Otten schüttelt den Kopf.
Es gibt Leute, die das so weit verdrängen, dass die Gefahr da ist, damit sie damit leben können, weil sie sonst depressiv werden würden, krank werden würden. Das ist unser Problem. Und dann kann ich besser das verdrängen und mich nicht drum kümmern, um meinen Stil leben, um gut leben. Und das soll wohl nicht passieren.
1988, als Andreas Eying seine Arbeit am Emsland-Museum begann, wurde das AKW gerade zum ersten Mal hochgefahren.
Also ich kannte Lingen vorher nicht. Ich wusste wohl, hier ist das Kraftwerk. Aber ich hatte vor Atomkraftwerken, sag mal, objektiv keine Angst vorgehabt. Aber die ersten Monate habe ich da nachts von geträumt, dass der Zug in Hanneken-Fähr über die Brücke fährt, das Kraftwerk explodiert und ich kann nicht raus, weil ich auf der Brücke bin. Also subjektiv habe ich in den ersten Monaten da Angst gespürt. Man fährt ja auch über die Brücke direkt dran vorbei. Du kannst das ja fast anfassen.
Es ist ein vertrauter Anblick bei der Fahrt über die Emsbrücke. Rechts der dampfende AKW-Kühlturm, links das Reaktorgebäude des alten Kernkraftwerks und die Kühltürme des Gaskraftwerks. Gehört inzwischen alles zum globalen Energiekonzern RWE.
Wir haben schon genug Atom.
Ja, ich wollte fragen, wie so die politische Lage im Emsland?
Also insgesamt gibt es hier überhaupt keinen Widerstand.
Der Einfluss der Atomgegner. Und
es schafft ja Arbeitsplätze.
So ist ein Argument.
Die Stadt Lingen ist wohlhabend dadurch.
Das stimmt. Es sind ganz viele Gelder durch die Risikoindustrie hier in die Kassen gespült worden, in die öffentlichen. Damit verkauft man aber natürlich das Sicherheitsgefühl und man macht die Menschen auch im Grunde so ein bisschen abhängig davon.
Fortschritt, Wachstum, Wohlstand. Für alle. Die großen Versprechungen der 50er Jahre. In Lingen hat es funktioniert. Etwa 57.000 Menschen leben hier heute. Es gibt ein Theater, ein sehr komfortables Freizeitbad, eine Kunsthalle, Sport, Messe und Veranstaltungszentren. Es herrscht quasi Vollbeschäftigung.
Das Kraftwerk war so der Startschuss für die dritte Industrialisierung. Die erste Industrialisierung war der Bau des Eisenbahnwerkes. Lingen war die Eisenbahnerstadt. Dann merkt man, das Dampflokzeitalter geht zu Ende, aber es kommt die Erdölindustrie, Schachtbau, Erdölraffinerie. Und das expandiert dann aber ja nicht. Man braucht nicht mehr Leute. Man kriegt keine Arbeitsplätze. Neue Arbeitsplätze kriegt man nur, wenn man neue Industrie holt. Und da ist sozusagen der Leuchtturm in den 60er Jahren das Kraftwerk.
Das Emsland galt in der Nachkriegszeit als Armenhaus der Bundesrepublik. Strukturschwach, agrarisch, rückständig. Der Bundestag beschloss 1950 den Emslandplan, um das zu ändern. Eine Art eigener Marshallplan, auch mit Fördermitteln aus den USA. Die Emsland GmbH wurde gegründet. Moor- und Heideflächen wurden zu landwirtschaftlichem Nutzland, ganze Ortsteile neu gebaut. Es gab Erdöl- und Erdgasförderung. In den 70er Jahren siedelte der amerikanische Konzern Monsanto an. 1975 die chemischen Werke Bärlocher. Das niegelnagelneue Atomkraftwerk war in Lingen willkommen, mit seinem futuristisch anmutenden Design, das zweite Demonstrationskraftwerk im Rahmen des deutschen Atomprogramms überhaupt. Die Zukunft mitten im Emsland.
Die Zukunft mitten im Emsland.
Zukunft mitten im Emsland. Mitten im Emsland. Begeistert begleitete die lokale Presse den baulichen Fortschritt, titelte Kernkraftwerke narrensicher. Sorgen bereiteten eine mögliche Emission von Schwefeldioxid in die Luft sowie eine erhöhte Wassertemperatur in der Ems durch eingeleitetes Kühlwasser. Doch alle Zweifel wurden ausgeräumt und das magische Feuer des Atoms entfacht.
1967 Ausstellung Tour zum Emsland. Da ist Lingen noch nach dem alten Slogan die Stadt des Erdöls und der Großviehmärkte. Landwirtschaft, Raffinerie. So, und dann geht das so los Ende der 60er Jahre. CDU-Wahlkampfbroschüre von 1968. Wir sind doch Industriestandort. Ja, und dann sieht man es eigentlich überall und das setzt sich dann in den 70er Jahren fort. Also heute unvorstellbar, Werbebroschüre der Stadt Lingen, vorne drauf das neue Rathaus, hinten drauf ein Atomkraftwerk. Aber die ganze Stadt ist stolz wie Bolle, dass sie das Kraftwerk haben. In dieser Zeit denkt ja auch noch niemand nach über die Gefahren der Atomkraft. Einzelne vielleicht. Es gibt eine unwahrscheinliche Technikgläubigkeit. Also ich bin Baujahr 61, ich kann mich ja an diese Zeit noch erinnern. Da haben alle geglaubt, was aus Beton gebaut wird, hält ewig, Technik geht nie kaputt. Es gibt keine Grenzen des Wachstums. Da hat überhaupt kein interessiert, wo die Brennstäbe anschließend hinkommen. Die werden irgendwo versenkt und die Welt war noch unendlich groß. Wir verklappen den Müll im Meer. So, da hat überhaupt keiner drüber nachgedacht, dass man da mal eine Grenze erreichen könnte.
Im Zentrum der kleinen Fußgängerzone ist der Marktplatz mit dem alten Rathaus und seinem Glockenspiel. Zweimal im Jahr ruft Gerd Otten hierher zum Schweigekreis. Am 26. April, anlässlich des Jahrestags von Tschernobyl, und am 11. März, dem Jahrestag von Fukushima.
Wir stehen hier 11 Jahre nach der Katastrophe von Fukushima, wo drei Reaktoren durchgebrannt sind. Wir gedenken der Opfer dieser Katastrophe in Japan und gleichzeitig wollen wir der Opfer gedenken, die in der Ukraine durch den Krieg im Augenblick Opfer geworden sind. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome.
Nach der Schweigeminute singen die Anwesenden We Shall Overcome, ein eingeübtes Ritual. Es hat ein anderes Gewicht in dieser Zeit. Vor gut zwei Wochen hat Russland die Ukraine angegriffen. Es herrscht Nervosität. Ich bin froh, raus zu sein aus Berlin, ein paar hundert Kilometer weiter westlich zu sein, in der alten Bundesrepublik, dem Land meiner Kindheit, dessen Wachstums- und Wohlstandsversprechen ich auf die Spur kommen will.
Ja, mein Name steht hier vorne, Tenger, Norbert Tenger.
Julia Thieke.
Ja, sehr schön.
City Cop ist Norbert Tengers Berufsbezeichnung. Der stattliche Polizist schreitet über den Marktplatz wie ein Sheriff durch sein Revier. Eine imposante Erscheinung. Er hat sichtlich Freude an seiner Arbeit. Er mahnt und bestraft Fahrradfahrer, beantwortet Fragen und schützt stolz die Demokratie, wenn er beim Schweigekreis anwesend ist. Schon seit 1977 ist er Polizist, seit 45 Jahren.
1978 bin ich nach Gorleben gefahren. Alle 14 Tage waren wir dort, Zwischenlager bewachen und gemacht und getan. Also wir haben so manche Revolte, Hüttendorf und sowas, habe ich da so live miterleben müssen. Und damals war es halt einfach nur das Nonplusultra, die Atomkraft. Und alle haben gesagt, das ist es. Aber das war leider verkehrt. Wenn man diese Energie auch in Wind und Wasser und in Sonne gesteckt hätte, wären wir schon um Längen weiter als das, was wir jetzt haben.
Aber jetzt, sehen Sie eher so auch, dass Sie trauern dem Atomkraftwerk?
Nein. Das Problem an Atomkraft ist die Entsorgung. Ne? Ich denke sogar, dass das linke Atomkraftwerk recht sicher ist, dass da nicht groß was passieren kann. Aber was ist mit den abgebrannten Elementen? Die kann man nicht einfach irgendwo in eine Ecke stellen und sagen, ja, 50 Jahre, dann ist die Sache erledigt. Das sind Tausende von Jahren. Und das ist die Gefahr. Und da hat auch keiner darüber nachgedacht.
Und wenn das Atomkraftwerk doch weiterläuft? Die Diskussion ist längst im Gange. Energieversorgung Thema Nummer 1, seit die Abhängigkeit von russischem Gas zum politischen Problem geworden ist. An diesem 26. April ist der letzte Schweigekreis, den Gerd Otten organisiert. Viele alte Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind auf den Marktplatz gekommen. Otten war Bauingenieur. Ende der 70er Jahre arbeitete er sogar auf dem Gelände der Lingner Brennelementefabrik. Aber dann passierte Tschernobyl und machte ihn zum Atomkraftgegner.
Ich habe geweint 1986. Wir hatten Ende 84 in Schweden ein Haus gekauft. Und 85 konnte ich in Schweden in den Wald gehen, hatte innerhalb von einer halben Stunde einen Korb voll Pilze. Schwiegermutter machte das dann immer fertig. Und dann haben wir das gegessen, das war köstlich. Und dann passierte das 86 im April und im Sommer, wir durften nicht mehr Pilze sammeln. Ich habe geweint, ja, wie man sowas machen kann.
Er gründete den Elternverein Restrisiko Emsland e.V. und hat viele Jahre lang mit seinem Team die radioaktive Belastung von Lebensmitteln im Emsland gemessen. Wöchentlich verschickte der Verein die Mitgliederzeitung Grenzwert. Später bekam er den Umweltpreis der Stadt. Zugleich wurde Gerd Otten für politische Aktionen immer wieder angegangen, in Zeitungskommentaren etwa und mit Anzeigen gegen ihn.
Ich habe mir nie die Butter vom Brot nehmen lassen.
Am Tschernobyl-Tag installiere ich ein Mikrofon im Kiefernwald im Industriegebiet Süd. 24 Stunden lang schickt es über einen Minirechner die Klanglandschaft des Waldes als Livestream ins Internet. Auch mitten in der Nacht, um 1.23 Uhr, die Uhrzeit, zu der 1986 der Reaktor Block 4 in der Ukraine explodierte. Das Mikrofon hängt etwas versteckt in einem Busch. Zu allen Seiten hin ist Industrie. Die Nacht ist still. Der anstrengende Dauerton kommt aus dem Bärlocher Werk gegenüber vom AKW. Tagsüber gesellen sich Tiefflieger hinzu, Kampfflugzeuge des Typs Mirage. Auf einem nahegelegenen Schießplatz findet eine französisch-deutsche Übung statt. Es ist der Sound des Kalten Kriegs, der Sound meiner Kindheit. Solange ich nicht ins AKW reinkomme, umkreise ich es akustisch.
Ja, Julia Tiki hier, Deutschlandfunk Kultur, hallo. Moin Moin, wir hatten mal Anfang des Jahres telefoniert. Ich begleite das ganze Jahr über verschiedene...
Es ist Mai, die jährliche Revision findet statt.
Abschied vom Atomkraftwerk und würde ja gerne auch mal, wenn das dann coronamäßig...
Da arbeiten viel mehr Menschen vor Ort, da kann niemand zusätzlich rein. Und ja, Corona ist noch immer Thema.
Genau. Und Sie meinen, dass es dann so Juni oder Juli klappen könnte?
Tatsächlich bekomme ich für den Sommer einen Termin im Atomkraftwerk.
Ja, im Sommer passt.
Die Fragen sollen vorher abgesprochen werden. In Ordnung, schicke ich.
Gut, danke sehr, ja. Bis dann, tschüss.
Meine brennendste Frage ist ohnehin, wie kamen wir hierher? Wie sind wir eigentlich in diese Situation gekommen, in der wir vermehrt darüber nachdenken, ob das Kraftwerk nebenan einem Bombenangriff standhalten würde? In der Tschernobyl jenseits des Jahrestags in den Nachrichten auftaucht, Saporischschja sich hinzugesellt, ein AKW im Kriegsgeschehen in der Ukraine. Nerven liegen blank, Jodtabletten sind ausverkauft, auch in Lingen. Wie kam es dazu, dass das Atom Lingens Freund wurde? Unser Freund.
Vielfach erinnert uns die Geschichte des Atoms an die schöne alte Fabel von Tausenden einer Nacht, der Fischer und der Dämon. Dieses Märchen erzählt von dem uralten Wunsche des Menschen, der Meister eines mächtigen Geistes zu sein, der ihm alle Wünsche erfüllen kann. Es war einmal ein alter Fischer, der in großer Armut lebte.
Märchenhaft geht es zu im Film Unser Freund, das Atom. Disney hat die 1957 produziert im Auftrag der amerikanischen Regierung. Das war schlau von ihr, denn noch dachten die Menschen an Hiroshima und Nagasaki, wenn sie Atom hörten, an die Bombe. Die zivile Nutzung von Atomkraft musste von solchen Schreckensbildern getrennt werden, eine Erzählung von Sicherheit und Wohlstand her. Und wer war ein besserer Geschichtenerzähler als Walt Disney? Die Storytelling-Fabrik par excellence. Disney rief die Geister des fernen Orients zu Hilfe, ein Flaschengeist aus Tausend und einer Nacht, um von Macht und Möglichkeiten der Kernspaltung zu erzählen. Jeder kennt die Dramaturgie der drei Wünsche, die ein Geist im Gegenzug für seine Befreiung zu erfüllen verspricht. Der Geist, das ist die Energie, die im Uran feststeckt.
Die Entscheidung liegt bei uns. Was sollen wir uns wünschen? Was fehlt uns am meisten?
Drei Wünsche frei. Der Mensch wird zum Meister.
Kohle und Öl werden nicht ewig reichen. Doch die Welt braucht immer mehr Energie. So, für die Zukunft der Zivilisation. Unser erster Wunsch sei denn Kraft.
Dieser Disney-Film wurde auch in Lingen gezeigt. 1964, als der Bau des ersten Atomkraftwerks begann. Der Lobbyverein Deutsches Atomforum brachte eine ganze Ausstellung ins katholische Kolpinghaus, eine Aufklärungsveranstaltung. 347 Namen, darunter ein Dutzend Frauen, stehen auf der Einladungsliste, die ein Lingener Stadtbeamter übermittelte. Bankdirektoren, Ärzte, Majore, Hauptmänner, Pastoren, Ratsherren, Beamte.
Hier mit meiner rechten Hand übergebe ich euch das magische Feuer des Atoms. Es sei euer.
Sommer 2022. Der grüne Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck hat einen Stresstest in Auftrag gegeben. Er will sicherstellen, dass das Stromnetz im kommenden Winter stabil bleibt. In verschiedenen Szenarien wird auch eine Streckung der Laufzeit der drei aktiven Atomkraftwerke untersucht. Mein Gesprächstermin im Kernkraftwerk wird abgesagt. Das sei erst wieder möglich, wenn das Ergebnis des Stresstests da ist. Das aber lässt auf sich warten. Auf den städtischen Wiesen vor der markanten Skyline des ersten Lingener Atomkraftwerks findet Lautfeuer statt. Ein Umsonst- und Draußen-Festival. Früher hieß es Abi-Festival am alten AKW, warb mit Rock am Reaktor. Als er mein Aufnahmegerät sieht, spricht mich ein junger Mann an.
Aber eigentlich geht es um Atomkraftwerk.
Hä? Scheiße. Das ist scheiße. Aber ich sag ganz ehrlich, das ist kein Lied
für uns. Mach ihn an.
Nee, ist an.
Okay.
Ich wollte nur gucken, ob sie was steuert.
Also, dass sie jetzt die Atomkraftwerke als umweltsicher eingestuft haben, ist so ein Witz. Das ist so lächerlich.
Ich bin nicht nur aus Nostalgie beim Lautfeuer. Mich interessieren die jungen Menschen, die das Festival ehrenamtlich auf die Beine stellen und in diesem Jahr auch grünen Wasserstoff zur Stromversorgung einsetzen.
Auf welche Schule bist du gegangen?
Ich war auf dem Franziskus-Gymnasium.
Ah, ich auch.
Echt?
Ja, ich, ja, ja.
Ach cool, wann hast du denn
Abi? 94.
Oh, Wahnsinn.
Schon lange her, ja.
21 Jahre später.
Ines Fischer ist eine aufgeräumte Person, verwurzelt in Lingen. Eine Macherin, wie alle hier auf der trockenheißen Wiese.
Wir haben ja die Zwangspause durch Corona genutzt, um mal zu überlegen, okay, was können wir mal machen? 40 Jahre ehrenamtliches Festival ist schon cool, aber da geht noch mehr.
Erik hat sich für das Festival in das Thema grüner Wasserstoff eingearbeitet und in Kooperation mit Stadt und Landkreis einen ersten Praxisversuch gewagt.
Wir werden die Aftershow-Bühne CO2-neutral mit einer Brennstoffzelle betreiben. Ja, einfacher gesagt als gedacht. Am Anfang hat man gesagt, ja cool, ey, das kann man bestimmt schon bestellen. Das gibt's an jeder Straßenecke. Das ist leider nicht so. Es gibt gar nicht so viele Anbieter. Und was man auch häufig merkt, ist, dass die Anbieter dann nicht antworten, weil man nicht ernst genommen wird als ehrenamtliches Festival. Aber es hat dann doch geklappt.
H2-Region Emsland heißt der Zusammenschluss für grüne Wasserstofftechnologie. Die Stadt hatte gleich nach der politischen Entscheidung zum Atomausstieg angefangen, über das danach nachzudenken.
Es waren tatsächlich zunächst einmal erstmal Gedankenspiele. Was ist denn die zukünftige Energieversorgung? Wie kann eine Energiewende in einem Energy Valley, wie wir uns auch nennen, gelingen?
Oberbürgermeister Dieter Krone freut sich, dass Lingens geografische Voraussetzungen gut sind, zum Wasserstoffvorreiter zu werden. Die Nordsee ist nicht weit. Von dort soll Strom aus Windenergie ins Emsland fließen. Die Bauarbeiten für das benötigte Umspannwerk haben begonnen. Mit dem Strom wird dann im Elektrolyseverfahren Wasser aufgespalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Den Energieträger Wasserstoff möchte man beispielsweise ins Ruhrgebiet transportieren.
Unser Energieszenario für das Jahr 2040 heißt natürlich 100% Erneuerbare und eine Überversorgung, damit eben andere Bundesländer auch mitversorgt werden könnten.
Anne Schierenbeck ist Professorin für Energiemanagement auf dem Campus Lingen, eine Zweigstelle der Hochschule Osnabrück.
Ja, das zukünftige Energiesystem wird Wind und Sonne als Basis haben. Die kann ich zur Not abschalten. Das schadet den Anlagen auch nichts, wenn sie dann eben mal ein paar Stunden stehen. Aber wir werden viele Stunden haben, wo wir zu viel Strom haben. Dann machen wir daraus Wasserstoff. Für das Energiesystem als Ganzes ist es eine Chance, dass die Atomkraft rausgeht.
Sie und Ihr Kollege Tim Wawa, der den Masterstudiengang Energiewirtschaft leitet, kooperieren mit der Stadt und lokaler Wirtschaft.
Die Zukunft der Energiewirtschaft in Lingen, die ist natürlich schon davon geprägt, dass dieses Kernkraftwerk dasteht. Also dass wir die Netzverknüpfungspunkte haben, die Infrastruktur, an die die Kernkraftwerke angeschlossen waren. Das merkt man natürlich schon, oder das Gaskraftwerk auch immer noch angeschlossen ist. Das sind jetzt ja auch die Anlandepunkte für die Offshore-Leitungen, die hierher gelegt wurden. Und das ist ja vielleicht auch noch so eine Besonderheit, dass man sieht, dass Lingen sich ja freiwillig gemeldet hat, hier Netzverknüpfungspunkt zu werden. Das passiert den Netzbetreibern jetzt auch nicht so häufig, dass eine Region sagt, okay, wir wollen wirklich Leitungen haben, wir wollen den Netzausbau hier in unserer Region.
Andererseits erzählen die Hochschullehrer, gäbe es beispielsweise noch viel zu wenig Solarpaneele auf Lingener Hausdächern. Und auch beim Energiesparen sei noch Luft nach oben.
Ja, gut.
Ich glaube, das war mein alter Physikraum auch.
Ja, ja. Also, und hier war mein Physiklabor, das ja. Macht jetzt.
Ich besuche meine alte Schule, das katholische Franziskus-Gymnasium, und treffe Christoph Tondera, Mathe- und Physiklehrer, kurz vor der Rente.
Und hier hatte ich meine Sachen und die sind. Ich hatte hier auch das Kernkraftwerk auf einer Brett drauf, aber das ist alles weggeworfen. Ne? Also es ist nichts mehr da.
Physik war damals überhaupt nicht meine Stärke. Nun möchte ich aber doch noch einige Grundlagen der Kernphysik verstehen.
Aber ich kann Sie totreden.
Ja, ja, also, glaube ich nicht, aber...
Ja, meine Frau sagt immer, ich bin nicht deine Schülerin.
Ich bin ja gekommen jetzt als Schülerin. Ja.
Physik ist ideologiefrei, betonen manche Politiker und wollen damit sagen, der Atomausstieg sei ideologisch begründet. Die Ideologiefreiheit der Physik. Einerseits richtig, andererseits eine Nullaussage. Denn natürlich sind Energiefragen politische Fragen, gesellschaftliche und waren es immer schon. Das gilt auch für die Entstehung der Atomindustrie, gerade für sie. Keine Liebe auf den ersten Blick, keine Liebe auf den ersten Blick, überschreibt der Energiekonzern RWE selbst den Abschnitt zu den Anfängen der Atomkraft in seiner Unternehmensgeschichte. RWE habe nicht zuletzt auf Druck der Bundesregierung das erste Versuchskraftwerk gebaut. Tatsächlich propagierten zunächst politische Kräfte die neue Energieform. Doch es ist nur die halbe Wahrheit, wenn RWE schreibt, erst das ungestüme Wachstum des Stromverbrauchs habe sie dazu bewegt, das große Kernkraftwerk in Biblis zu bauen. Vielmehr hatte RWE dieses Wachstum gefordert. In einem Memorandum an das Forschungsministerium hielt der Konzern Ende 1966 als unerlässliche Voraussetzung fest, der Stromverbrauch müsse gleich oder stärker steigen als in den letzten Jahren. Nur mit wachstumsorientierter Wirtschaftspolitik lohne sich Kernenergie. Die Politik ging darauf ein und RWE wurde zum eifrigsten Vorreiter pro Atom. Für Risiken haftete größtenteils der Staat, also die Allgemeinheit. Auch deshalb war eine ganze Erzählung rund ums Atom nötig. Atomkraft musste im Interesse aller liegen.
In den 70er Jahren taucht zum ersten Mal die Frage auf, wo bleibt eigentlich der Atommüll? Und dann werden ja in Deutschland Standorte erkundet. Und ein Standort ist dann oben bei Wahn. Und dann entsteht so zum ersten Mal eine nennenswerte Bewegung auch im Emsland, die sagt, wir wollen nicht die Atomprovinz werden. Warum kriegen wir immer die Sachen, die die anderen nicht haben wollen?
Wie wild den Schied nicht hebben, heißt ein Buch über die Proteste von Bauern gegen Atomanlagen. Das Problem mit dem Müll ist auch für meinen ehemaligen Physiklehrer der Knackpunkt. Eine Lagerung in Salzstöcken jedenfalls, die hält er für vollkommen untauglich.
Das ist Quatsch, Salz ist zu empfindlich. Da braucht nur Wassereintrag sein und dann, also das war das Letzte in Niedersachsen. Ne? Das ist ungefähr, wenn man eine Klausur verstecken möchte und man setzt sich nur drauf. Ne? Der Mama nicht sieht, dass man eine 5 gekriegt hat. Und sobald man aufsteht, dann ist die sichtbar. Das ist genauso mit dem Wasser. Ne? Man versteckt das ist erstmal weg, da kommt Wasser und auf einmal schwimmt da irgendwo anders das Zeug. Ne? Es ist unverantwortlich.
Und dann nimmt mich Christoph Tondera mit in den Lehrmittelraum. Ich erinnere mich vage an die vielen Schränke mit teils alltäglichen, teils abenteuerlich anmutenden Gegenständen.
Hier ist radioaktiv, ja. Und zwar hier drin sind die versteckt. Wollen Sie das sehen? Ja, kann ich aufmachen.
Was ist da drin?
Radioaktive Präparate. Aber das ist alles im grünen Bereich. Also das ist Glühstrumpf. Sagt Ihnen was? Gaslampen hatten diese Strümpfe überzogen. Das ist so Metall. Ich kann Ihnen zeigen hier, dass wirklich das radioaktiv ist. Ne? Also ich habe hier Messgerät, kann ich auch vorführen. Und keine Angst. Ja, und da ist hier noch, und das ist jetzt undenkbar wenig. Und das hat Schwester Antonia gekriegt. Die hat einen Kurs im Studium gemacht über Uran. Und sie haben ganz wenig Uran gekriegt. Und mit dem Uran sind sie hier zur Schule gefahren. Heute wird man verhaftet wegen dem. Aber früher, ein Professor hatte gesagt, so, jeder kriegt ein bisschen. Das haben wir gemeldet schon lange. Das dürfen wir behalten. Aber wir dürfen das nicht transportieren. Da muss Atombehörde kommen und... Ja, also das ist mittlerweile alles furchtbar streng geworden.
Aber dafür dürfen sie beim Zoll sich kaufen, und solche giftige Sachen können sie kaufen, jede Menge. Alkohol auch, aber das nicht. Ne? Das ist die Wertung in der Gesellschaft, hat das jetzt ganz andere. Ja?
Ja, wenig könnte die grundlegend andere Stimmung in den 60er Jahren besser illustrieren. Schwester Antonia, eine temperamentvolle, strenge Lehrerin, Franziskanernonne, ich hatte einige Jahre Mathe bei ihr, studierte also mitten in der Zeit der Atomeuphorie. Herr Tondera sieht die Situation heute nüchterner.
Ich persönlich, wegen mir könnte da noch 20, 30 Jahre hier arbeiten. Ich hätte nichts dagegen. Und ich fahre zur Schule immer, das kann ich als Anekdote erzählen. Und morgen früh gucke ich erstmal auf den Kühlturm, in welche Richtung die Dampfahne läuft. Und dann weiß ich, ah, heute muss ich wieder strampeln, wenn das...
So. Also als Physiklehrer waren Sie da nie ängstlich jetzt mit einem Kraftwerk nebenan?
Ja, ich habe nie Angst gehabt, ne? Also wegen Kraftwerk. Dass ich vom Auto überfahren wäre, da habe ich mehr Angst. Ne? Und das ist etwas, was ich rational begreifen kann. Das ist entscheidend.
Die Dampffahne des Kühlturms. Das ist die Wolke, die für Orientierung sorgt. Andreas Eyink hat das Motiv zu jeder Jahreszeit fotografiert.
Und sagen wir mal, unabhängig davon, wie man jetzt zur Atomkraft steht oder ob man das als bedrohlich oder als gefährlich, es ist irgendwie ja ein faszinierendes Motiv. Und wir wissen, es ist im nächsten Jahr schon Geschichte.
Schließlich verkündet Robert Habeck das Ergebnis des Stresstests beziehungsweise seine Schlüsse daraus. Als Notreserve sollen die zwei süddeutschen AKWs bis zum Frühjahr 2023 am Netz bleiben können. Das Kernkraftwerk Emsland werde wie geplant zum Jahresende abgeschaltet.
Hallo, Julia Thieke hier.
Endlich eine Entscheidung, denke ich, und greife zum Telefon.
Ich hatte einen Termin mit Herrn Kahlert, der verschoben wurde auf den Zeitpunkt, wenn die politische Entscheidung da ist. Für
die Abstimmung stehe ja noch aus.
Ah, verstehe.
Solange der politische Beschluss nicht da sei, führe man keine Pressegespräche.
Gut, dann warte ich da nochmal auf den Bundestag.
Tatsächlich muss das Atomgesetz für eine Verlängerung geändert werden. Tatsächlich mischt weiterhin eine Atomlobby mit, die sich für den Kauf neuer Brennelemente einsetzt. Manche fordern auch, die drei zuletzt schon abgeschalteten AKWs wieder ans Netz zu bringen. Und die kleinste Partnerin in der Ampelkoalition, die FDP, verweigert dem Vorschlag aus dem Wirtschaftsministerium ihre Zustimmung. Nicht nur das, die Landtagswahl in Niedersachsen steht bevor und die FDP macht Wahlkampf pro Atom.
Ich komme aus Niedersachsen und da liegt nichts näher, als auch in so einer Situation das Kernkraftwerk Emsland zu besuchen, weil es eben noch in Betrieb ist.
Christian Dürr ist Fraktionsvorsitzender der Bundes-FDP. Ich treffe ihn kurz vor einem Gesprächstermin mit den Betreibern des Lingener AKWs. Er unterstützt den niedersächsischen Spitzenkandidaten Stefan Birkner im Wahlkampf. Das Kernkraftwerk Emsland wird also nicht zum Jahresende abgeschaltet?
Ja, zum jetzigen Zeitpunkt, wir haben jetzt ja September, kann man es natürlich nicht endgültig sagen. Wir sind in einer sicherlich dramatisch anderen Situation, als wir es noch waren, als diese Entscheidung getroffen worden sind. Wir haben eine krasse Energieknappheit in Deutschland, in ganz Europa, insbesondere beim Strom.
Das Atomkraftwerk macht uns krank, Herr Dürr.
Vor dem Haupttor haben sich Aktivistinnen aufgestellt. Sie sind an diesem Tag schon lange auf den Beinen. Ich auch.
Moin.
Moin.
Ich bin spät wie immer.
Treffpunkt 6 Uhr morgens.
Heute Morgen 6 Uhr. Wir stehen hier vor dem Lingener Werk des französischen Brennelementeherstellers Framatom. Angekündigt war ein Transport von angereichertem Uran aus Russland für dieses Brennelementwerk hier in Lingen.
Das Schiff aus St. Petersburg wurde jedoch kurzfristig umgeleitet. Vermutlich wollte man keine Aufmerksamkeit für das Thema Uran aus Russland erregen und nicht während einer Mahnwache anliefern. Auch Wladimir Sliwiak ist wieder dabei. Im Januar hatte er am gleichen Ort gegen den Vertrag zwischen Rosatom und Framatom protestiert. Der war mit dem Kriegsbeginn in der Ukraine vom Tisch. Was hat sich noch getan?
8 months later, it's war going on. I mean, when we met last time here, there was no war.
Naja, 8 Monate später herrscht jetzt Krieg. Das war noch nicht so, als wir uns das letzte Mal hier getroffen haben. Aber schon damals haben wir gesagt, dass der ganze nukleare Deal mit Russland geopolitisch ist. Da geht es nicht ums Geschäft. Moskau erweitert seinen politischen Einfluss und macht andere Länder abhängig. Dass die nukleare Zusammenarbeit im Krieg weitergeht, macht deutlich, wie abhängig Frankreich und Deutschland von Wladimir Putin sind.
nuclear cooperation with Moscow.
Wir fordern, die atomare Zusammenarbeit mit Moskau sofort zu beenden. Denn solange Deutschland, Frankreich und weitere EU-Länder bezahlen, wird das Geld in Bomben und Raketen verwandelt. Wenn wir in der Ukraine Leben retten wollen, wenn wir wollen, dass der Krieg aufhört, muss diese Zusammenarbeit beendet werden. Darum sind wir hier.
Die Stadt Lingen, auf deren historischen Marktplatz wir heute stehen, sollte und muss uneingeschränkt stolz darauf sein, eine Industriestadt zu sein.
Gut zwei Wochen vorher hatte die Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie zur Kundgebung auf dem Lingener Marktplatz aufgerufen. Für gute Arbeitsplätze in der Industrie.
Lingen hat seinen Wohlstand, mit dem sie sich von anderen Städten in der Umgebung absetzt. Siehe das Linus und die Emsland Arena als Beispiel, den hohen Steuereinnahmen zu verdanken.
Franz Josef Thiering war bis vor kurzem Betriebsratsvorsitzender in der Brennelementefabrik. Nun steht der Rentner vor gut 100 Menschen mit Plakaten, Gewerkschaftsfahnen, Warnwesten und Trillerpfeifen.
Von den Verantwortlichen in der Politik erwarten wir faktenbasierte Entscheidungen. Dazu muss ohne Tabus, ohne Dogmen und ohne Traumschlösser zu bauen über alle möglichen Energiequellen nachgedacht werden. Kernenergie und eine mögliche Gasexploration in Deutschland gehören dazu mit auf den Tisch.
Wir sind die Energiegewerkschaft, steht auf dem Gewinnspielzettel, den die Lingener Ortsgruppe verteilt hat. Anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens gibt es Tankgutscheine im Wert von insgesamt 1.000 Euro zu gewinnen. Auch so kann man zur politischen Aktion motivieren. Wer mitmachen möchte, muss seinen Zettel während der Kundgebung in eine Schachtel werfen, am Gewerkschaftsstand vor dem alten Rathaus. Das alte Rathaus. Jemand hatte mich auf ein Kuriosum aufmerksam gemacht. Ein Buntglasfenster im Sitzungssaal, das den Reaktor des ersten Lingener Atomkraftwerks abbildet. Andreas Eying vom Emsland-Museum kennt die Geschichte dahinter und hat mir im Rathaus erzählt, wie das moderne Motiv in ein Gebäude von 1555 gelangt ist.
Und 1975 ist dann ja die 1000-Jahr-Feier der Stadt. Und da kommt eine Lingener Firma auf die Idee, für das alte Rathaus Buntglasfenster zu stiften mit wichtigen Szenen aus der Geschichte der Stadt. Und das geht dann so durch die Jahrhunderte durch. Und dann hat man 1975 überlegt, was sind die zentralen Ereignisse aus dem 20. Jahrhundert? Und hat gesagt, das ist der Wirbelsturm 1927, wo die ganze Innenstadt verwüstet wurde. Das sind die Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg. 1944 sind große Teile des südlichen Stadtgebietes bei zwei Bombenangriffen zerstört worden. Das ist dann der Bau der Erdölraffinerie und das ist 1968 das erste Kraftwerk geht in Betrieb. So sieht man das 1975. Einer der Meilensteine in der Stadtgeschichte. Aber das ist ja das alte Kraftwerk, nicht das heutige.
Ja, aber ikonisch. Und damit ikonisch, endet dann genau. Damals, ja, das ist das modernste Bild.
Lingen als stolze Industriestadt?
Ja, aber da muss man sich natürlich vorstellen, wie ländlich das vorher war. Sag mal, für so einen Bauer Thieke ist das ja schön, wenn er da 400 Jahre auf seinem Hof sitzt. Für seine Heuerleute ist das nicht ganz so schön. Für die kommt durch die Raffinerie die Befreiung, ne? Aus Armut und Knechtschaft.
Bauer Thieke, das ist der große Bauernhof, auf dem mein Vater aufgewachsen ist, etwa 12 Kilometer entfernt. Und Heuerleute, so hieß die besitzlose Landbevölkerung in Nordwestdeutschland. Eine Art bäuerliche Unterschicht bis in die Nachkriegszeit hinein.
14 fing der Krieg an. Da war ich 12 Jahre. Ich habe 2 Kriege erlebt.
Meine Oma Maria habe ich für ein Schulprojekt zu ihrer Kindheit befragt, als ich 11 war. 1985 war das, sie war 83 Jahre alt. Ich war in der 5. Klasse und hatte einen tragbaren Kassettenrekorder. In Omas Zimmer mit der großen Standuhr und einem Spinnrad, das sie manchmal bediente, erzählte sie mir vom Aufwachsen auf dem Bauernhof.
Da war eine große Küche und in der Küche waren 7 Türen. Von der Küche konnte man in 7 Räume. Und eine Tür ging direkt nach draußen. Darum war das im Winter auch sehr kalt. Da hatten wir aber ein Zimmer, was denn geheizt wurde, wo man sich im Winter aufhalten konnte.
Die andere war nicht geheizt.
Bitte?
Die andere war nicht geheizt.
Die anderen waren nicht beheizt. Das war nur ein Zimmer, was beheizt werden konnte. Es war ein Winter, der kalte Winter 1929. Da war es so gefroren, wenn man dann in der Waschküche sich gewaschen hatte, dann waren die Haare gleich gefroren auf dem Kopf.
Mein kicherndes elfjähriges Ich fand es schier unglaublich, dass nicht alle Zimmer geheizt wurden. Ich wuchs in den 70er und 80er Jahren auf, wohlbehütet im Einfamilienhaus mit Zentralheizung. Als ich die Kassettenaufnahme im Herbst 2022 anhöre, ist das Gespräch 37 Jahre her. Die Angst vor einem kalten Winter geht um. Und ich kann mir inzwischen vorstellen, wie es ist, wenn nicht alle Zimmer warm sind. Anfang Oktober demonstrieren wieder die Atomkraftgegner, kurz vor der Landtagswahl.
Herr Söder, Herr Merz, Herr Lindner, hört endlich auf damit. Stellt euch der Realität, die Zeit der fossilen und atomaren Energien ist abgelaufen. Diese Reaktoren sind gefährlich. Und selbst RWE will ja eigentlich nicht weitermachen. Deshalb raus damit, abschalten, jetzt sofort und massiv die Bagger für die Windenergie und für die Solaranlagen müssen endlich rollen. Sonst geht es nicht vorwärts. Wir wollen endlich mal im 21. Jahrhundert ankommen. Ich danke euch.
Alles hat sich verschärft. Der Zwist zwischen FDP und Grün, die Lage rund um das Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine, die Debatte um den möglichen Einsatz russischer Atomwaffen. Am Rand des Marktplatzes trifft eine Gruppe junger Liberaler auf die Anti-Atom-Demo. Sie sind aus Hamburg gekommen, um den Lingner FDP-Kandidaten zu unterstützen.
Auf dem Bierdeckel hier ist
ja, hier steht Atomkraft, wer FDP wählt, wählt sichere Stromversorgung. Das ist nämlich richtig. Wir kriegen es nämlich allein mit Erneuerbaren nicht hin. Und ich sag mal, bevor wir jetzt wieder anfangen, Braunkohle, Steinkohle, alles Mögliche ans Netz zu nehmen, ja, dann lass uns doch lieber Atomkraft am Netz behalten und uns mal überlegen, dass wir da ordentlich Forschung reinstecken, wie wir vielleicht Reaktoren bauen können, die nicht so umweltschädlich sind, wo nicht so viel Atom bei rumkommt, das wäre doch für alle besser.
Also, die Idee ist quasi, wir wollen sichere Energie, dafür investieren wir, so wie ich dich jetzt verstanden habe, in Atomkraftwerke, in neue Reaktoren.
Nicht nur, auch in erneuerbare Energien wie Solar und Wind, aber auch in Atomkraft.
Wieso Atomkraft? Eine Energie, die einen Diktator finanziert, die extrem teuer ist, die unsicher ist, bei der alle 20 Jahre ein AKW in die Luft fliegt.
Ja, aber nicht hier in Deutschland.
Standort? Also, Entschuldigung.
Also, pass auf, wir sind hier in Mitteleuropa, wir sind nicht in Fukushima, wir haben keine solche starken Stürme oder Tsunamis. Wir haben keine starke Erdbebengefahr.
Bei der Niedersachsenwahl verpasst die FDP den Einzug in den Landtag. SPD und Grüne werden regieren. Und wie viele andere denke ich nach dem klaren Wahlergebnis, dann ist das wohl endgültig vom Tisch mit dem AKW in Lingen. Aber in Berlin kann sich das Bundeskabinett nicht einigen. Mitte Oktober beginne ich, diesen Text zu schreiben, meine Interviews zu sortieren und überlege, wie ich von diesem Jahr erzählen kann. Dann platzt eine Eilmeldung herein. Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Weiterbetrieb aller drei laufenden AKWs bis Mitte April 2023 angeordnet.
Ich habe gedacht, die sind bescheuert. Warum kann man so etwas machen?
Gerd Otten wollte an Silvester die Abschaltung des AKWs feiern und seinen politischen Ruhestand.
Es ist der totale Blödsinn, dass das AKW Ling läuft. In Bayern, das kann ich noch nachvollziehen, dass man das 3 Monate weiterlaufen lassen will oder 3,5. Aber Ling, das ist wieder alle rationalen Überlegungen.
Anfang November begegnen mir viele empörte oder resignierte Lingener. Das ist Bundespolitik. Was soll man machen? Irgendwie eine Farce. Dieses Hin und Her.
Ich denke mal, bezogen auf die Energieknappheit, vor allen Dingen auch bezogen auf Energieversorgung und Sicherheit, ist das richtig so zu tun.
Ich spreche auch mit dem Oberbürgermeister Dieter Krone. Es ist viel passiert, seit wir uns im Januar getroffen haben. Er bleibt diplomatisch. Was soll er auch sagen? Atompolitik ist Bundessache. Besser ist es, sich weiterhin auf die Zukunft zu konzentrieren, auf die kommende Technologie Wasserstoff.
Wir werden das Kernkraftwerk bezogen auf die Energieleistung locker übertrumpfen. Die hat aktuell 1,4 Gigawatt. Wir planen ja mit über 2 Gigawatt. Daran kann man auch schon erkennen, dass diese Leistung wirklich auch mit grüner Energie kompensiert werden kann und dass wir da Vorreiter sein wollen, auch für Deutschland, für Europa.
Margret Greving und Alexander Fendt von Agil, den AtomkraftgegnerInnen im Emsland, treffe ich auf einen Tee.
Erstmal können wir uns ja nur damit abfinden, dass es so ist, wie es ist. Und dann halt hoffen, dass die dann wirklich im April Schluss machen. Ne?
Tatsächlich gab es für mich im gesamten letzten Jahr nur ganz wenige kurze Momente, in denen ich auch daran geglaubt habe, dass das Atomkraftwerk in Lingen zum Jahresende wirklich stillgelegt wird. Spätestens nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist und die Diskussion um die Energiesituation losging, da war mir schon klar, okay, da wird sicherlich auch die Atomkraft eine Rolle spielen. Andererseits waren diese Stimmen, die so den Weiterbetrieb forderten, ja auch vorher nie ganz ruhig.
Margret Greving hatte schon im Sommer ihre Zweifel geäußert, als ich sie fragte, ob sie Ende des Jahres das Abschalten des Lingener Kernkraftwerks feiern wird.
Das hätten die erst gar nicht ans Netz nehmen dürfen. Das ist ja ans Netz gegangen nach Tschernobyl. Ja, und ob es wirklich ausgeschaltet wird, wissen wir ja dann eigentlich erst, wenn der Kühlturm gesprengt ist. Bis dahin können sie ihn eigentlich immer wieder anstellen.
Hallo, Julia Thieke hier.
Ein letzter Versuch. Silvester auf der Warte hat sich erübrigt. Aber jetzt könnte ich doch mit dem Leiter des Kraftwerks sprechen.
Wieder, weil der Bundestag ja jetzt abgestimmt hat über die Änderung des Atomgesetzes und ich.
Nein, die Zentrale von RWE in Essen hat entschieden, in diesem Jahr keine Pressevertreterin mehr ins Kraftwerk zu lassen. Und sowieso, ein Feature mit dem Titel Tschüss AKW, das halte man im Januar 2023 für ein falsches Signal. Ein schriftliches Interview mit Wolfgang Kahlert, das sei möglich.
Okay, alles klar. Gut, danke. Jo.
Nun gut, tschüss. Ich hätte den Kraftwerksleiter zwar gerne persönlich gesprochen, wirklich erfahren, wie es für ihn ist, schon 1988 dabei gewesen zu sein, als das Kernkraftwerk Emsland erstmals hochgefahren wurde.
Als junger Ingenieur war es für mich damals natürlich etwas Einmaliges.
Und dann den eigenen Ruhestand zeitgleich mit dem Betriebsende zu planen.
Ich werde selbstverständlich auf der Warte sein, wenn wir das Kraftwerk letztmalig herunterfahren werden.
Und 2022 schließlich zusammen mit dem Atomausstieg zu verschieben.
Wir gehen davon aus, dass wir das KKE spätestens zum 15. April herunterfahren werden. Die Entscheidung ist keine Renaissance der Kernenergie.
Aber sei's drum.
RWE ist ein verlässlicher Partner, der sich voll und ganz auf den Rückbau und die zukunftsweisenden Wasserstoffprojekte konzentrieren wird. Lingen-Dahme ist und bleibt Energiestandort Deutschlands.
Auch an Silvester bleibe ich also vor dem Tor des Atomkraftwerks. Ich habe es in diesem Jahr umkreist, wie einen heiligen Gral. Als solcher wurden Reaktoren oft beschrieben. Fotos vom Inneren zeigen überirdisch leuchtendes Blau im Reaktorbecken. Hier befindet sich der gebändigte Dämon, der Geist aus der Flasche. Er wurde geradezu verehrt, als gewaltige Energiequelle, als göttliches Geschenk. Alternativlos. Manche sprechen von einer Atomtheologie. Es brauchte eine starke Erzählung, um diese Technologie in die Welt zu bringen. Sie hält die Menschen bis heute in ihrem Bann. Am Atomkraftwerk in Lingen ist jeden Mittwoch Probealarm.
Tschüss AKW von Julia Thieke. Es sprachen die Autorin Hansa Cipionka als Wolfgang Kahlert und Max Urlacher als Wladimir Sliwiak. Ton Jean Schimschak. Regieassistenz Marie Permontier. Regie die Autorin. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.